Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach der großen Pause der Netzwerk-Podcast von und mit Teachverse Deutschland Alumni. Ich bin Henrike Haase und heute ist für mich eine ganz besondere Aufnahmesituation. Ich muss nämlich gestehen, in den letzten Wochen war irgendwie viel los bei mir und ich war irgendwie nicht so richtig in der Lage, das mit dem Podcast gut zu koordinieren. Und ich habe einen Partner, der auch TFD-Alumnus ist. Und der hat zu mir gesagt, wann immer du mal einen Notnagel brauchst, dann kannst du mich fragen. Und diesen Notnagel, den nehme ich jetzt und freue mich total, dass neben mir auf dem Sofa sitzt Tim Breker. Hallo Tim.
Hallo Henny.
Ja, es ist dieses Interview ist irgendwie total innerhalb meiner Komfortzone, aber gleichzeitig auch absolut außerhalb meiner Komfortzone, also so ein bisschen paradox. Wir beide kennen uns seit 2014, aber Tim ist Fellow-Jahrgang der allerersten Stunde aus dem 2009er-Jahrgang. Und Tim, ich würde dich bitten, dass du dich einfach selber mal kurz vorstellst.
Ja klar, super gerne. Wie schon gesagt, ich bin Tim, habe 2009 bis 2011 meinen Fellow-Einsatz in Langenfeld an der Hauptschule gemacht, habe dort vor allem Mathe, Englisch und Wirtschaftslehre unterrichtet, aber auch zum Beispiel einen Schulkiosk aufgebaut und war dann anschließend selbstständig als Sozialunternehmer mit einem Franchise-Netzwerk von Schulkiosken. Habe in Berlin Public Policy gemacht im Master und dann auch im Bereich sozialkognitiver Psychologie promoviert, wo ich eigentlich alle meine Erfahrungen so aus der Zeit der Schule, aus den Schulkiosken eingebracht habe und über eine Station bei BCG, der Unternehmensberatung und einem anderen Startup, Homelike, bin ich dann in die zweite Reise der Selbstständigkeit gestartet, 2019. Und betreibe seitdem Vital, ein digitales Mehrwegsystem, das uns allen ermöglicht, dass wir Lieferessen oder Mitnahmeessen ohne Verpackungsmüll genießen können.
Ich würde ganz gerne nochmal ganz zurückspringen. Tim, wenn ich mich erinnere, warst du damals der allerjüngste Fellow, den es jemals gegeben hat, oder?
Kann sein. Also ich war auf jeden Fall sehr jung. Genau.
Wie definierst du sehr jung?
Ich bin 87er Jahrgang, das heißt, ich war 22, als ich an der Schule war. Und klar, der Abstand zu meinen ältesten Schülern war so, ja, wahrscheinlich so um die 4 Jahre.
Wieso hast du dich überhaupt entschieden, das zu machen direkt nach deinem Bachelor? Du hast ja BWL studiert. Warum dann Teach First?
Ja, also für mich war damals nach dem BWL-Bachelor und ich war bei uns an der Hochschule Teil des zweiten Bachelor-Jahrgangs. Davor gab es das klassische Diplom und wir hatten also ein Jahr weniger und haben im Grunde so eine Grundausbildung in der BWL bekommen. Und das war sehr gut, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich danach auch sehr, sehr gut ausgebildet gefühlt mit den Grundlagen der BWL. Gleichzeitig stand ich aber auch da und wusste jetzt nicht, in welchem Bereich der BWL ich mich vielleicht im Master vertiefen möchte und worauf ich mich spezialisieren könnte. Und hinzu kam, dass ich auch dachte, ja gut, mit dem Bachelor kann man ja eigentlich ins Berufsleben starten, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Anfang 20 und ich muss jetzt irgendwie bis 70 jetzt noch irgendwo arbeiten gehen, dann war das keine attraktive Vorstellung. Ich wollte noch mehr Bildung, ich wollte noch mehr auch in meine Ausbildung investieren. Und bin dann über einen Zufall auf Teach First Deutschland aufmerksam geworden und habe auch schon in meiner Jugendzeit, gerade über meinen Fußballverein in Köln, sehr viel Nachhilfe gegeben und auch sozusagen die Herausforderungen kennengelernt, die gerade Jugendliche, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, haben mit dem deutschen Schulsystem oder auch im deutschen Schulsystem. Und habe da sozusagen auch meine allerersten Lehrerfahrungen in Anführungszeichen als Nachhilfelehrer gemacht und hatte also einen Bezug zu dem Angebot von Teach First. Und was mich da besonders gereizt hat, dass ich in Teach First im Fellow-Einsatz die Chance gesehen habe, eine Art Masterprogramm der Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Weil wenn man vor einer Klasse steht, das brauche ich wahrscheinlich euch allen nicht erzählen, dann muss man Führung übernehmen. Man lernt, wie man Leute motiviert, etwas zu tun, wie man begeistert. Und das sind natürlich Fähigkeiten, die einem später im Berufsleben auch sehr, sehr zugutekommen. Und das war dann mit ein treibender Faktor, dass ich wusste, okay, ich kann mich da einfach als Persönlichkeit noch weiterentwickeln.
Wenn du sagst Master in Persönlichkeitsentwicklung, Welche Kompetenzen hast du da besonders stärken können oder entwickeln können, jetzt mal abgesehen von der Leadership-Kompetenz, die du ja gerade schon angesprochen hast?
Ja, also ich glaube, eines der Kernerfahrungen, die mich auch extrem geprägt haben, ist so dieses Thema Feedback ist ein Geschenk. Das bekommt man ja in der Schule, das bekommt man während des Studiums als kleiner Junge, als Jugendlicher ständig gesagt. Und irgendwie versteht man das rational oder war, so ging es mir zumindest, man versteht das irgendwie auf der rationalen Ebene und nickt das ab und denkt so, macht Sinn, aber man fühlt es nicht. Und genau
man
diesen...
Man fühlt es nicht oder du fühlst
ich,
es nicht?
Ich habe es nie gefühlt vorher, vor meinem Teach-First-Einsatz. Und das ist, glaube ich, so diese Einstellung, ich kann alles lernen. Ich habe die Erfahrung gemacht, als BWL-Bachelor kann ich den Job des Lehrers lernen und sehr gut machen. Das war totales Empowerment und gleichzeitig aber auch war man extrem angewiesen, gerade ja am Anfang auch, auf das Feedback der Lehrerkollegen, der Schüler, des Teach-First-Trainers und so weiter. Und wenn man so als Bachelor-Absolvent mit einer Sommerakademie vor den ersten Klassen steht, dann merkt man schon, wie wertvoll einfach Feedback ist, weil sonst überlebt man da nicht, platt gesagt. Und man muss sich sehr schnell dieses Feedback zu Herzen nehmen, daran arbeiten, besser werden. Und wenn man sozusagen diese Selbstwirksamkeit in dem Prozess da erfährt, dann macht das fast süchtig, würde ich sagen, nach Weiterentwicklung und nach Feedback. Und das ist etwas, was ich glaube, was mich auch in meinem weiteren Leben dann extrem geprägt hat, dass ich sehr, sehr offen bin für Feedback, das aktiv einfordere und mir auch immer sehr zu Herzen nehme und schaue, dass ich daraus wirklich was für mich mitnehme und mich dementsprechend sowohl persönlich als auch fachlich dann weiterentwickle.
Erinnerst du dich an ein ganz konkretes Feedback aus dieser Zeit, was dich irgendwie besonders geprägt hat?
Nee, kein konkretes Feedback in meine Richtung, aber ein Tipp, den ich damals von meinem Teach-First-Trainer bekommen habe, war, dass man gerade, wenn man auch in Feedbackgesprächen mit Schülern sozusagen ist, immer sehr deutlich machen sollte, dass man zwischen dem Menschen und dem Verhalten unterscheidet. Und dass es völlig legitim ist, sozusagen gute menschliche Beziehungen zu haben, jemanden zu mögen, das jemandem zu sagen und gleichzeitig aber klar zu machen, auch wenn ich dich mag oder gerade weil ich dich mag, dieses Verhalten in der und der Situation ist nicht akzeptabel. Und das ist was, wo ich für mich mitgenommen habe und was ich immer wieder angewendet habe, auch in schwierigen Gesprächen, dass ich versuche, eben meinem Gegenüber oder meinen Gegenübern klarzumachen, es gibt diese persönliche Beziehungsebene und die muss aber gar nicht unbedingt zur Disposition stehen, sondern wir unterhalten uns hier über ein beobachtetes Verhalten, das bestimmte Gefühle oder Dinge ausgelöst hat. Und das habe ich als sehr, sehr wertvoll empfunden, diese Unterscheidung in schwierigen Gesprächen immer auch im Hinterkopf zu haben.
Wie ist es dann nach deinem Einsatz für dich weitergegangen? Du hast schon erzählt, du hast dann danach gegründet, hast ein kleines Franchise-Unternehmen aufgemacht. Was gab da den ausschlaggebenden Punkt, das zu machen?
Genau, also das ist übrigens auch was, wo ich sagen würde, dass mich da der Teach-First-Einsatz sehr weit nach vorne katapultiert hat. Ich glaube nicht, dass ich so direkt nach der Uni den Mut gehabt hätte zu gründen. Aber durch diese Erfahrung als Fachfremder an der Schule im Grunde ein neues Berufsbild, einen neuen Job zu erlernen, glaube ich, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich auch den Mut hatte, mich selbstständig zu machen Anfang 2011, also quasi zu Beginn des zweiten Halbjahres meines letzten Fellow-Jahres habe ich mich selbstständig gemacht, habe eine der allerersten gemeinnützigen UGs damals gegründet, die es in Köln gab. Und habe ein Franchise-Netzwerk für Schulkioske aufgebaut. Also im Grunde das, was ich im Kleinen an meiner Schule mit dem Schulkiosk aufgebaut habe, der komplett von den 9. und 10. Klässlern betrieben wurde, dieses Konzept an andere Schulen gebracht und dort eben auch Lehrkräfte unterstützt, solche Schulkiosk-Projekte zu machen, sodass Jugendliche Unternehmertum lernen, was ja aus meiner Sicht eine super wichtige Kompetenz ist und auch ein spannendes Berufsbild, was aber im deutschen Schulsystem irgendwie völlig zu kurz kommt. Und so bin ich dann 2011 auf die Reise gestartet und Man muss sagen, dass, ja, dass das einfach wahnsinnig Spaß macht, wenn man so ein Unternehmen aufbauen kann.
Warum hast du das trotzdem nicht weitergemacht, sondern irgendwann beendet, dieses Kapitel?
Ich glaube, ich bin, oder was heißt ich glaube, ich weiß, ich bin mit der Ambition gestartet, dass im Grunde sich aus dem normalen Geschäftsmodell dieses Franchise-Netzwerks, also sprich aus dem Warenverkauf der Schulkioske, dass wenn man da sich die Gewinnmarge zwischen Schule und meiner gemeinnützigen Organisation teilt, dass das dazu führen kann, dass meine Organisation alle Ausgaben, also sprich Gehälter, Material, Werbung etc. bezahlen kann und dass man auch sozusagen wachsen kann und das System an noch mehr Schulen bringen kann. Und dann habe ich in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass das nicht ganz so funktioniert und dass ich auf Spenden angewiesen bin. Und ich habe dann auch mit unterschiedlichen Stiftungen zusammengearbeitet, habe eine Crowdfunding-Spendenkampagne gemacht und war aber immer so, dass man im Grunde auf externe Geldgeber angewiesen war, um wirklich sozusagen die Firma betreiben zu können. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, gerade auch parallel zu meinem Masterstudium und parallel zur Promotion war das sehr, sehr gut. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn dann so ein Projekt nicht die Chance hat, irgendwie über NRW hinauszuwachsen, dann war das für mich zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr das Richtige. Und ich war in der glücklichen Situation, dass dadurch, dass an den einzelnen Partnerschulen natürlich Lehrkräfte vor Ort verantwortlich sein mussten, auch für diese Schulprojekte, war das so, dass die alle dann zum Ende meiner Promotion, also 2016, ich habe das 5 Jahre lang gemacht, da waren die Lehrkräfte, meine Pendants an den Schulen, die waren alle eingespielt, die wussten irgendwie diese Angst vor, oh, es gibt steuerliche Themen oder sonstige Themen, mit denen ich mich jetzt nicht auskenne als Lehrkraft und die übernimmt quasi der Tim beziehungsweise das Franchise-Netzwerk. Diese Angst war verflogen und die waren sehr routiniert und geübt im Umgang mit dem Schulkiosk und dementsprechend war das auch überhaupt gar kein Problem zu sagen, man löst diese gemeinnützige Firma, das Franchise-Netzwerk auf und die Schulkioske laufen einfach als einzelne Schulprojekte weiter.
Du bist thematisch ja trotzdem noch weiterhin mit diesem Schulthema dann verbunden gewesen im Rahmen deiner Promotion. Was sich dann ja parallel angeschlossen hat. Kannst du dazu noch mal was erzählen, womit du dich da genau beschäftigt hast?
Ja, super gerne. Also für jeden, der zuhört und der oder die überlegt, zu promovieren, kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen, sich ein Thema auszusuchen, für das man brennt, für das man sich begeistert. Ich hatte das Glück, genau über das schreiben zu können, über das ich schreiben wollte und was für mich auch einfach sehr stark auf den Erfahrungen an den Schulen basiert hat. Und die Erfahrung war, dass es bestimmte psychologische Theorien gibt, die einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Erfolg von Schülern haben, die aber gerade in meinem Lehrerumfeld, in meinem Kollegium gar nicht so bekannt waren und die auch in der Lehrerausbildung zumindest zu dem Zeitpunkt nicht stattgefunden haben. Und da geht es einmal um das Thema Selbstwirksamkeit. Das ist eine schon sehr etablierte Theorie von Albert Bandura. Und dann das zweite ist das Thema Mindset, etwas moderner aus den anfänglichen 2000er Jahren von Carol Dweck. Sagt wahrscheinlich den meisten etwas. Und das waren so für mich die Kerntheorien, die zum Schulerfolg beigetragen haben von Schülern. Weil wenn man das Mindset hat, also ein dynamisches Growth-Mindset, dass man daran glaubt, dass man seine Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich verbessern kann und dann dort die Erfahrung von Selbstwirksamkeit macht, also dass man sozusagen selber beeinflusst, dass man besser wird, man spürt, man wird besser, dann ist das eine sehr tolle Spirale, die dazu führt, dass Leute Bock haben, was zu lernen, dass Leute sich einbringen, motiviert sind, sich engagieren und auch gewisse Risiken eingehen, um eben außerhalb der eigenen Komfortzone sich weiterzuentwickeln. Und das ist was aus meiner Sicht das der Zielzustand sein sollte, sowohl für Schüler als auch jetzt quasi im beruflichen Kontext für Mitarbeiter und Kollegen, dass sie eben das Gefühl haben, sie entwickeln sich weiter und sie haben auch Bock, sich weiterzuentwickeln.
Warum hast du thematisch daran nicht weitergearbeitet? Das hat sich ja wie so ein roter Faden dann gezogen seit deinem Einsatz und du hast gesagt, okay, du gehst dann anschließend ganz klassisch als BWLer zur Unternehmensberatung. Wie ist es gekommen, dass du dich für diesen Schritt entschieden hast?
Ja, ich glaube, die Unternehmensberatung als Berufsoption, die habe ich zumindest während des Studiums so ein bisschen eingeimpft bekommen und die ist auch grundsätzlich super attraktiv, weil man an wirklich spannenden Themen arbeitet und das unglaublich viel Spaß macht, dort sich einzubringen und auch selber dazu zu lernen. Und mir war immer klar, dass ich jetzt nicht jemand bin für die Wissenschaft. Also ich habe nicht promoviert mit dem Ziel, irgendwie in die Wissenschaft zu gehen, sondern für mich war klar, ich möchte in der Praxis arbeiten. Und ja, da war das dann eine sehr, sehr gute Option, weil gerade, das muss man einfach ganz offen und ehrlich dazu sagen, gerade die Unternehmensberatungen, die sind sehr interessiert an untypischen Lebensläufen, an Leuten, die viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und ehrlicherweise, glaube ich, hätte ich sehr große Schwierigkeiten gehabt, mich in der Wirtschaft zu bewerben, weil ich einfach dann durch Teach First, durch die Promotion, durch die Selbstständigkeit mit dem Franchise-Netzwerk von Schulkiosken einfach einen super untypischen Lebenslauf habe, der jetzt eben nicht prädestiniert dafür ist, dass man irgendwie im Finance und Controlling arbeitet oder im Marketing oder. Obwohl man natürlich als Selbstständiger und auch als Lehrer wahrscheinlich sehr viel Marketing macht und dann mit einer gemeinnützigen OG auch sehr viel Finance und Controlling machen muss. Aber das wird dann so eben nicht anerkannt. Und das Spannende ist, dass wenn man dann 2 Jahre bei der Unternehmensberatung war, so wie das, wie ich das dann tatsächlich auch gemacht habe, dann kann man danach sich eigentlich auf jegliche BWLer-Stellen bewerben.
Du hast aber irgendwie gemerkt, trotz Unternehmensberatung bist du nicht der Typ, der dem das so entspricht, ne, von der Arbeitsweise, denn du bist jetzt wieder Gründer und das, glaube ich, ist kein Zufall, sondern ja schon auch sehr bewusst gewählt.
Ja, absolut. Also ich glaube, die Erfahrung, die ich gemacht habe in der Unternehmensberatung, ist, dass gerade wenn man so aus dem Schulkontext kommt oder aus der Selbstständigkeit, dann ist es in der Unternehmensberatung so, dass man nicht unbedingt so nah am Impact ist. Weil man entwickelt Konzepte, Strategien, stellt die dem Kunden vor, adjustiert die im Dialog und ja, versucht im Grunde dem Kunden zu helfen. Gleichzeitig ist es aber so, dass man keinerlei eigene Entscheidungen trifft. Und ob das, was man dann für den Kunden entwickelt hat, so umgesetzt wird, wie man sich das vorstellt und ob das so passt oder ob es nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen nachgesteuert werden müsste oder so, das weiß man alles nicht, beziehungsweise hat darüber keine Kontrolle. Also es lag quasi an mir, mit meinen Kunden-Counterparts auch über das Projektende hinaus in Kontakt zu bleiben, um zu erfahren, was aus den Projekten, also welcher Impact wirklich erzielt wurde und was aus den Projekten, die wir gemeinsam bearbeitet haben, passiert ist. Und das war was, wo ich ganz klar gemerkt habe, okay, nee, ich möchte eigentlich lieber selber Entscheidungen treffen. Ich möchte sehen, zu was diese Entscheidungen führen und möchte auch in der Position sein, dann gegebenenfalls irgendwie anzuerkennen, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe oder dass man doch etwas ein bisschen anders machen muss oder dass man es noch besser hinkriegt, wenn man hier links und rechts was ändert. Und das war für mich so ein Kern-Learning. Und als mich dann das Startup aus Köln angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dorthin zu wechseln und das gemeinsam mit den Gründern aufzubauen, war das eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit für mich, wieder näher am Impact zu sein.
Erzähl noch mal kurz zu Vital, was du jetzt machst und im Juli 2019 gegründet hast. Was ist die Vision von eurem Unternehmen?
Genau, also mit Vital knüpfe ich insofern an meine Zeit als Sozialunternehmer an, als dass es mir persönlich immer wichtig ist, dass man nicht rein wirtschaftliche Renditeziele verfolgt, sondern gleichzeitig auch inhärent im Geschäftsmodell einen zusätzlichen Nutzen schafft, sei es eben sozialen Nutzen, ökologischen Nutzen oder eine Herausforderung der Gesellschaft irgendwie angeht beziehungsweise zu einer Lösung beiträgt. Und mit Vital, ich habe es ja eingangs schon ganz kurz gesagt, bieten wir ein pfandfreies digitales Mehrwegsystem, das uns allen ermöglicht, To-Go-Konsum oder auch beim Genuss von Lieferessen auf Einwegverpackungen zu verzichten. Das Ganze funktioniert so, dass wir Gastronomen in unser Partnernetzweck aufnehmen, die dann unsere Mehrwegbehälter nutzen können. Und zwar zahlen sie da pro Benutzung weniger als das, was sie für ihre Einwegverpackungen zahlen würden. Das heißt, sie sparen Geld und gleichzeitig sehen wir, dass eben Vital-Nutzer häufiger in die Restaurants kommen. Das heißt, sie haben auch nochmal einen positiven Umsatzeffekt auf der Gastro-Seite. Und ab Januar 2023 sind tatsächlich alle Gastronomien und Händler, die Sachen to go oder zum Liefern anbieten, sind auch verpflichtet, gesetzlich Mehrweg als eine Alternative anzubieten. Und dementsprechend haben wir da gerade Rückenwind und auch auf der Kundenseite ist sozusagen das Thema, wir sind im Grunde eine Art Bibliothekssystem. Das heißt, der Kunde kann sich mit unserer App bei jeglichen Partnern so viele Behälter kostenlos ausleihen, wie er gerade braucht. Und das für maximal 14 Tage, weil wenn man sie länger behält, dann kauft man sozusagen die Behälter oder dann wird das System kostenpflichtig. Was dazu führt, dass wirklich 99% der Behälter innerhalb von 14 Tagen zurückkommen und wir somit effizienter funktionieren als das deutsche Flaschenpfandsystem.
Mich würde nochmal interessieren, beim Gründen als Unternehmer passieren viele Sachen. Wann bist du zuletzt gescheitert?
Ach, also ich glaube, als Gründer scheitert man extrem häufig und es ist wirklich sozusagen Pflicht, dass wenn man sich selbstständig macht, dass man irgendwie jemand ist, der gerne auch immer wieder aufsteht und sich aufrafft und irgendwie aus seinen Fehlern oder Fehlentscheidungen lernt und voranschreitet und neue Fehlentscheidungen und Projekte angeht. Wann bin ich zuletzt gescheitert? Es war erst heute Nachmittag mit einem Zulieferer von uns. Im Grunde habe ich mich den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, ein Problem zu lösen mit einem Zulieferer, was ich eigentlich hätte schon vor längerer Zeit klären können. Und einfach auf die lange Bank geschoben habe. Und das war jetzt sozusagen ärgerlich, weil das dazu geführt hat, dass bestimmte Teams bei uns nicht so produktiv sein konnten heute Nachmittag, wie sie hätten sein können. Eine andere Situation, wo man häufig auch das Gefühl hat, dass man scheitert, ist, wenn man im Recruiting-Prozess gute Kandidaten hat, begeistert ist, denen ein Angebot macht und sie sich aber dann am Ende gegen einen entscheiden. Was immer dann auf jeden Fall ja die richtige Entscheidung ist, weil es muss von zwei Seiten passen, um dann erfolgreich zu sein. Aber da hat man dann schon manchmal einfach das Gefühl, dass man das einem einfach nicht gelungen ist, genug Begeisterung zu entfachen oder jemanden zu überzeugen, obwohl es wahrscheinlich ganz andere Gründe sind, die am Ende irgendwie die Entscheidung des Kandidaten oder der Kandidatin dann beeinflusst haben.
Was wäre an deiner jetzigen Rolle anders oder wie würdest du deine jetzige Rolle anders ausfüllen, wenn du nicht den Teach First Einsatz gemacht hättest?
Puh, ich glaube, das ist quasi unmöglich, das zu beantworten, weil ich ja nicht weiß, was hätte ich dann stattdessen gemacht, wie hätten die Erfahrungen mich geprägt. Aber unterm Strich kann ich sagen, dass ich extrem dankbar bin für die Teach First Erfahrung, weil ich glaube, dass sie in ganz diverser Hinsicht meine Kompetenzen gestärkt hat und mich auf das vorbereitet hat, was mir jetzt auch tagtäglich begegnet.
Ja, danke, Tim. Ich danke dir, dass du mein Notnagel heute gewesen bist.
Können wir bitte Joker sagen? Das, finde ich, hört sich irgendwie cooler an als Notnagel.
Ja, wir sagen es Joker. Okay, es war nett, sehr nett von dir, dass du mein Joker warst. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend jetzt bei uns zu Hause. Mir auch. Und ansonsten wollte ich euch sagen, wenn ihr noch jemanden kennt, mit dem ich mich mal unterhalten sollte, dann schreibt mir doch einfach. Oder wenn ihr selber sagt, Henrike, ich würde das auch mal gerne moderieren, dann schreibt mir auch. Dann schicke ich euch mein Mikro zu und erzähle euch kurz was zur Technik. Und dann würde ich sagen, könnt ihr auch einfach mal übernehmen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Monat wieder hören und bis dahin gönnt euch gute Pausen.